Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo liebe Skifans zu einer neuen Ausgabe von Après-Ski, der Alpin-Podcast von skionline.ch. Wir freuen uns sehr, diese Sonderausgabe von unserem Podcast heute ankündigen zu dürfen, denn ich habe die große Ehre gehabt, Hans Knaus interviewen zu dürfen, Ex-ÖSV-Profi und heutiger ORF-Experte, regelmäßig im Fernsehen zu sehen, zumindest in Österreich. Jetzt weiß ich ja nicht ganz genau, wie das in Deutschland ausschaut, deswegen habe ich ja meinen Kollegen Tobias Ruf von Chiemgau24 bei mir. Hallo Tobias.
Servus Lukas.
Tobias, erzähl mir vielleicht einmal, der deutsche Skifan, kann er irgendwas anfangen mit dem Namen Hans Knaus?
Ja, das kann er. Aber ich muss zugeben, als du mir gesagt hast, dass du dich mit Hans Knaus triffst und ihn sprechen würden, musste ich schon nochmal googeln und mich näher einlesen. Also Hans Knaus, wir werden es auch in dem Gespräch, ich hatte das Vergnügen, es schon hören zu dürfen, wir werden es nachher auch hören, ist zu einer Zeit gefahren, wo natürlich seitens des ÖSV eine geballte Ladung an Top- und Spitzenathleten unterwegs war und dass man da wirklich die ganz großen Namen, so Hermann Mayer, Stefan Eberhardt und so, die sind natürlich präsenter, als es ein Hans Knaus ist. Nichtsdestotrotz, der Name ist bekannt. Wenn mich jetzt jemand aus der Kalten heraus gefragt hätte, wer oder was ist Hans Knaus, dann hätte ich gesagt, das war ein österreichischer Alpinfahrer und ich hätte sogar sagen können, dass er ein Speedfahrer war. Also er ist bekannt.
Ja, er ist bekannt, also auch in Deutschland und über die Ländergrenzen von Österreich hinweg. Vielleicht kann ich kurz erklären oder erzählen, wie dieses Interview zustande gekommen ist, denn es war doch ein großes Ziel von mir, mal mit Hans Knaus ein bisschen ausführlicher zu sprechen. Und deswegen habe ich schon im Spätsommer, Ende August, das erste Mal angefragt per E-Mail, ob er denn bereit wäre, einen Ski-Podcast, den es zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht gegeben hat. Wir sind ja erst seit Mitte Oktober online. Ob er sich denn dafür interessieren würde und ein Gespräch führen würde. Und dann habe ich 2-3 Mal nachfragen müssen, aber dann ist tatsächlich die Rückmeldung gekommen, dass wir das problemlos gerne machen können und ob ich nicht zu ihm nach Hause, nach Schladming kommen will, in die Steiermark. Und da habe ich natürlich sofort zugesagt. Und dann ist ihm aber glücklicherweise eingefallen, dass er einen Termin in Wien hat. Und zwar, das wird dir vielleicht auch als Ex-Münchner Tobias gefallen. Er hat bei der Wiener Wiesn, das ist die 1:1 Kopie vom Oktoberfest in Wien, die es seit ein paar Jahren gibt, dort hat er den Anstich gemacht. Und ich habe jetzt nochmal extra nachgeschaut, er hat 7 Schläge dafür gebraucht. Und ich kenne mich zwar nicht so besonders gut aus, aber ich habe gehört, es könnte ein bisschen besser gehen.
Aber ja, da ist noch Luft nach oben. Aber 7 ist nicht schlecht.
Passt 7 schon. Ist nicht schlecht und die Wiener sind dann nicht im Trockenen sitzen geblieben. So viel ist sicher. Und nach diesem Anstich haben wir uns also getroffen in einem etwas ruhigeren Teil des Praters. Gar nicht so weit weg von mir daheim sogar. Das war recht angenehm. Und er hat sich dann wirklich ausführlich Zeit genommen. Er hat eben, wie gesagt, kaum gewusst, was ihn erwartet. Aber trotzdem war er sehr motiviert und ein absoluter Medienprofi, das ist mir sofort aufgefallen. Ihr dürft euch jetzt freuen auf ein Gespräch mit Hans Knaus. Wir haben es kurz angesprochen, er ist ein ehemaliger Speedfahrer eigentlich, hat im Speedbereich seine größten Erfolge gefeiert, 7 Weltcupsiege eingefahren, einmal eine Abfahrt gewonnen, auch in Kitzbühel, an die er sich sogar richtig gut erinnern kann, wie wir dann später hören werden. Und bei den richtig großen Rennen hat er immer die Hundertstel eben nicht auf seiner Seite. Da ist so ein bisschen, sein Spitzname ist der Hundertstel Hans. Ja, bei Olympia hat er zum Beispiel 1998 in Nagano Silber gewonnen im Super-G. Nur ein paar Hundertstel haben gefehlt. Bronze bei der WM in Beaver Creek, wo ihm auch nur wenige Hundertstel gefehlt haben im Super-G auf dem Weltmeistertitel. Dasselbe dann in St. Moritz, wo er im Riesenslalom eine Silbermedaille gewonnen hat, 2003. Wir haben gesprochen über seine Pension, die er in Schladming anbietet für Urlauber, über die Klimakrise, über die Beschneiungsanlagen, wenn man bedenkt, dass in Kitzbühel bei 28 Grad die Skipisten eröffnet wurden, das war also auch Thema. Wir haben natürlich über seine Karriere gesprochen, auch über sein Karriereende, denn eine positive Dopingprobe hat zu seinem Karriereende letztlich geführt und er wird da auch erzählen, wie es zu dieser Probe gekommen ist und dass er sehr viel aus dieser Zeit fürs Leben gelernt hat. Wir schneiden auch kurz an seine kurze Motorsportkarriere und er gibt uns dann auch noch seine Tipps für die aktuelle Weltcup-Saison und für die Gesamtweltcup-Wertung bei den Damen und bei den Herren. Ich wünsche jetzt viel Spaß beim Interview mit Hans Knaus. Hans, vielen Dank, dass du bei unserem Podcast zu Gast bist.
Natürlich.
Wir freuen uns sehr. Ich würde gern starten mit einem Thema abseits vom Skifahren. Ich habe gelesen, dass du Ferienwohnungen in Schladming vermietest, soviel ich weiß. Und auf der Homepage habe ich gesehen, da steht, dass man Urlaub ohne Auto verbringen kann bei dir. was hast du dir dabei gedacht? Und was ist vor allem heutzutage, wo die Klimakatastrophe gesellschaftspolitisches Thema ist.
Ja, das ist Thema Nummer eins
momentan. Genau, ja.
Eigentlich ein Zufall, dass sich das so ergeben hat, dass das jetzt da draufsteht. Sein tut es ja so, dass ich mir mit dem Geld vom Skifahren, was ich mir verdient habe, irgendwann einmal mitten im Zentrum von Schladming eben ein Haus geleistet habe und dort eine Vermietung und Verpachtung habe. Meine Frau checkt das Ganze, managt das Ganze. Dort haben wir unter anderem auch Ferienwohnungen drin. Zum Teil sind sie fix vermietet, zum Teil eben für Gäste. Und das Glück ist dort, man kann dort wirklich, wenn man anreist, das Auto abstellen und alles zu Fuß erledigen. Man hat 300 Meter bis zur Seilbahn, für Skifahren einen Traum, kann die vier Berge Skischaukel mehr oder weniger von dort aus losfahren. Man kann zu Fuß essen gehen und das ganze Angebot rundherum mit Busse und es passt einfach alles. Und von dem her denke ich mir, wenn ich jetzt auf Urlaub fahren würde, dann ist für mich einfach extrem wichtig, dass ich das Auto nicht mehr jeden Tag brauche. Und so gesehen passt das eigentlich in die heutige Zeit super rein. Ist natürlich ein Glück, dass der Platz genauso passt für das.
Ich habe selber schon einen Urlaub verbracht am Campingplatz in Pichli. Ja. Da hat ein Kollege einen Camper stehen, cool. Da bist 50 Meter weg von der Talstation. Das ist, ja, genau. Wirklich herrlich. jetzt liegt Schladming im Ennstal. Da ist das Verkehrsaufkommen riesig.
Ja,
vor allem im Winter ist das sicher nochmal eine andere Kategorie. Was wäre denn so der erste Schritt, der unternommen werden muss, damit man dem Klima nicht mehr schadet? Hast du da Ideen? Ich meine, es ist natürlich nicht einfach. Ja.
Das wird nicht einfach, kein Thema. Der erste Punkt ist, unsere Straßen, die ist einfach völlig überfordert. Es fahren da Fahrzeuge durch. Ich bin überzeugt davon, gewisse Sachen mit Quellverkehr, das muss sein. Es müssen die Waren auch ins Ennstal gelangen irgendwie und dazu brauchst du einen LKW, kein Thema. Aber wir sind heute in der Früh da hergefahren und da fahren Kennzeichen durch, wo du genau weißt, der hat überhaupt nichts mit Ziel- und Quellverkehr zu tun. Das ist für mich einmal die erste logische Lösung, dass ich sage, der Schwerverkehr kehrt, das sind Mautflüchtlinge, das weiß man von der Bundesstraße weg, das brauche ich gar nicht drüber diskutieren und das lieber jetzt, wie in 3 Jahren, weil da wird lang diskutiert drüber, dann ist schon einmal eine Riesenentlastung, was das betrifft. Und das Zweite ist, ich bin letztes Jahr seit langem wieder mal mit dem Zug von Graz nach Schladming gefahren. Ich muss sagen, bis Liezen war recht viel los und dann bin ich fast allein im Zug gesessen. Und dann habe ich den Schaffner gefragt, was da los ist, ob das immer so ist. Dann sagt er, ja, da ist einfach nichts los. Und diese ganzen Verbindungen und alles, das ist für mich dermaßen schwach, dass ich sage, das ist gleich schlecht, wie es vor 40 Jahren von mir was war. Das kann nicht sein. Also wenn da so viel Bewegung drin ist, es muss definitiv auch eine Chance geben, dass ein Schladminger mit dem Zug nach Wien fährt und nicht 4,5 Stunden unterwegs ist. Da gehört so viel optimiert, meiner Meinung nach, auf Schiene, dass das, entschuldige, das darf einfach kein Thema sein, alles zusammen. Und da haben wir wahnsinnig viel Arbeit vor uns und dann wird sich das Ganze, glaube ich, es wird immer ein Nadelöhr bleiben und immer ein Problem werden. Bringst du die LKW weg, machst mehr Züge, der Verkehr wird immer noch mehr werden, bin ich überzeugt davon.
Also öffentlicher Verkehr auf der einen Seite und vielleicht natürlich auch zum Teil Fahrverbote, das ist ja in Innsbruck zum Beispiel in den letzten Monaten durchgesetzt worden.
Das muss sein, ich kenne das Indoor, jetzt fahre ich seit, wie alt bin ich, Jetzt muss ich rechnen anfangen. Ich bin 48, seit meinem 18. Lebensjahr mit dem Auto irgendwo nach Innsbruck, nach Sölden und überall dort hin. Nur was am deutschen Eck, wie man so schön sagt, und auf der Interautobahn abgeht, das ist nicht mehr normal. Der Verkehr hat sich mindestens in meiner kurzen Zeit verdoppelt. Mindestens. Egal, ob du am Tag oder in der Nacht fährst. Und das sind schon Themen, die beschäftigen mich sehr. Ich gehöre ja selber dazu. Ich will ja nicht sagen, dass ich so super wäre irgendwie und sage, hey, ich verzichte auf irgendwas. Ganz im Gegenteil. Meine Arbeit ist leider so, ich habe in Schladming wenig Arbeit. Ich muss immer irgendwo hinfahren. Ich fahre nach Wien, ich fahre irgendwo zu einem Skirennen, ich sitze im Auto und muss sagen, ich mache mir schon auch meine Gedanken drüber. Selbst wenn ich in einen Flieger steige. Das ist allgegenwärtig, dieses Thema. Und wir müssen definitiv alle besser werden. Aber das sage ich da auch dazu. Wir bemühen uns wahnsinnig, wieder bei mir die Masse. Und ich denke, allein wenn ich heute schaue, was das ganze CO2-Ausstoß betrifft, wenn ich dann höre, was auf den Weltmeeren los ist, dann steigen wir die ganz laut aus. Da wird man schlecht. Und dort wird nicht angesetzt. Das sind Staatsbetriebe, da wird nicht angesetzt. Und das ist für mich auch so eine Sache, wo ich sage, ganz, ganz dringend, schnell, wir müssen Regeln finden. Mhm. Weil ich bestelle mir meine Zahnbürstel nicht bei Amazon. Ich kaufe es. Ich gehe oft zu Fuß runter ins Saufenkauf ein. Mhm. Ich bin so ein Typ.
Das Klima ist ein Punkt, der ja auch den Skiweltcup, und jetzt wechseln wir zum Skifahren ein bisschen, auch auf jeden Fall schon beeinflusst. Es gibt immer wieder Verschiebungen durch Wetter. Es gibt Absagen, weil zu wenig Schnee liegt. Garmisch letzte Saison, glaube ich, Val d'Isère war auch ein Problem. Siehst du da auch ein bisschen den Skiweltcup in Gefahr auf lange Sicht? Muss man sich da auch Gedanken machen?
Gedanken muss man sich auf jeden Fall machen, aber es ist, durch Schneemangel gibt es heutzutage weniger Absagen wie noch vor 30 Jahren. Mittlerweile hat man natürlich reagiert, hat Beschneiung gemacht auf den wichtigsten Skigebieten der Welt, sage ich jetzt einmal. Und es ist sehr stabil geworden, was das betrifft. Absagen wird es immer geben, weil wenn ein Schneesturm drüber zieht, dann kann ich 3 Meter Schnee haben, weil ich nicht fahren. Das ganze Thema, das sehe ich nicht ganz so kritisch. Wenn ich heute sehe, welche Schneedeiche, also Wasserspeicherdeiche auf Skigebieten oben gebaut werden, dann ist es für mich eigentlich was für die Zukunft. Das klingt jetzt vielleicht blöd, nur wenn es irgendwann einmal Wasserknappheit wirklich geben soll, das ist von Natur aus, der Regen, alles wird zusammengefallen, der Schneeschmelze, alles wird da oben in einem Becken zusammengefasst. Oder es wird von der Enz raufpumpt, so wie es bei uns ist, zum Teil. Und das ist alles völlig natürlich. Vielleicht sind wir sogar irgendwann einmal froh, dass man diese Wasserreserven am Berg oben hat. Und natürlich ist es ein einmaliger Eingriff in die Natur, dass ich da oben einen See, einen Schneedeich mache. Nur die ganze Kunstschneebeschneiung und allem hat für mich diesen Effekt, dass das eigentlich relativ langsam dann wieder runterschmelzt mit der Schneeschmelze. Natürlich braucht man Strom zum Schnee produzieren. Aber alles, was wir da betreiben und machen, wenn ich das allein schaue, wie die Pisten heute gepflegt werden im Vergleich zu vor 40 Jahren oder vor 30 Jahren, dann sind wir da ganz, ganz weit vorne. Mhm. Und das finde ich absolut nicht irgendwie umweltschädlich.
Mhm. Okay, also Wasserspeicher, die es früher so in der Form gar nicht gegeben. Die hat es nicht
gegeben in dieser Form. Mhm. Der Klimawandel ist da, definitiv. Ich merke, es gibt ein paar so kleine Bächen irgendwo bei Wanderungen, wo ich merke, okay, das wird weniger. Und wenn es so weitergeht, dann werden wir irgendwann über diesen Wasserspeicher da oben, der künstlich gebaut worden ist, froh sein.
Ich würde ein bisschen natürlich auch gerne über deine aktive Karriere sprechen. Du bist in Schladming geboren, soviel ich weiß, und aufgewachsen. Hat es überhaupt eine Alternative gegeben, sozusagen, zum Skifahren?
Du hast das jetzt gut gesagt. Also ab und zu sage ich schmähhalber, ich habe ja gar keine Möglichkeit gehabt, was anderes zu machen, wie Skirennfahrer zu werden. Also von 6 Geschwistern bin ich mehr oder weniger der Jüngste und bin mitgezogen worden auf der Planei oben aufgewachsen am Fastenberg und bin definitiv von ganz klein auf täglich am Ski gestanden den ganzen Winter über. Mein Vater war Liftwart auf der Planei oben und ich habe einen extrem natürlichen Zugang zum ganzen Rennsport gekriegt, nämlich komplett über Spaß und Freude. Und natürlich wollte ich irgendwann einmal den ganzen Leuten beweisen, dass ich auch was kann und das war einfach Skifahren. Und Gott sei Dank ist mir das zum Teil ganz gut gelungen. Aber es ist einfach die Art und Weise, wie wir gefahren sind und wie wir das gemacht haben, vielleicht mit heutzutage gar nicht mehr so vergleichbar, wenn man das so anschaut. Im Vergleich, was ein Hirscher da für einen Aufwand betrieben hat rundherum und so, der hat das so goldrichtig und einfach souverän umgesetzt für die heutige Zeit. Das ist schon Oldstyle, wie wir das gemacht haben.
Du bist mit 21 Jahren in den Weltcup gekommen, wenn ich richtig liege. Hast du das Gefühl, dass es heutzutage schwieriger ist, in den Weltcup zu kommen, oder war es früher schwieriger? Nein,
ganz im Gegenteil. Es ist heute leichter. Definitiv. Im österreichischen Team. Es kommt jetzt ganz darauf an, in welcher Nation. Ich bin in einer Zeit Weltcup gefahren, wo ich teilweise mit Podiumsplatzierungen hast du echt Angst gehabt, ob du bei einem Großereignis dabei bist, ob du überhaupt einen Startplatz kriegst. Also von dem her hat die heutige Generation alle Chancen, wenn sie gut fahren, dann werden die von Europacup komplett durchmarschieren in den Weltcup rein. Es ist ja teilweise so, dass selbst der österreichische Skiverband Probleme hat, die neuen Startplätze aufzufüllen mit der Quote. Und eben die Dichte, die wir mal gehabt haben, die ist momentan nicht vorhanden. Und wenn ich das schaue, ein Hirscher hat sicher das alles so überflogen, das Ganze überflügelt. Und der hat für so viele Highlights gesorgt, aber dahinter war es mager. Ich meine, so einen super Typen wie ein Meier Mottl und ein Reichelt und so gewisse Leute, die auch viele Rennen gegangen haben. Meier Matthias, der ist Doppel-Olympiasieger, bitte, den vergisst die Menschheit oft einmal. Mhm. Eben im Schatten des Hirscher gestanden sozusagen. Wir haben Top-Leute, aber diese Menge an Top-Athleten ist momentan gar nicht vertreten. Also denke, wenn du gut bist, dann wirst du Weltcup fahren.
Mhm. Woran liegt das, dass in Österreich gar nicht so viele Talente nachkommen? Was glaubst du?
Die Gesellschaft hat sich schon gewandelt. Zum einen ist alles zusammen kostenintensiver geworden. Das muss man offen und ehrlich ansprechen. Also wenn du heute 15, 16, 17 Jahre alt bist, du gehst irgendwo in einer Skihack oder Skihandelschule oder etc. Jedenfalls, die Eltern müssen viel länger für den ganzen Aufwand blechen sozusagen. Die müssen wirklich viel Geld in die Hand nehmen. Das ist nicht nur das Ski-Equipment, was teuer ist. Es ist die Schule dazu, die ganze Kombination. Bei uns, in meiner Generation, hat es noch viele gegeben, die haben gearbeitet irgendwo und sind relativ früh von Skifirmen und so unterstützt worden finanziell. Mhm. Und ich habe mit 15 das letzte Mal von daheim Geld gebraucht in mein Geschäft. Mhm. Heute musst du schauen, die sind teilweise 20 Jahre alt und hängen beim Papa noch an der Geldtasche. Mhm. Und das ist schon was, was sich ein bisschen ausgewirkt hat. Heute merke ich, da sind Talente mit 17, 18 Jahren, dann merken sie, okay, ich bin in meinem Jahrgang in Österreich nicht unter den Top 3. Die Oma, die Tante, die Goden, alle haben mitgezahlt, dass der Bub oder das Dirndl jetzt Skifahren kann und irgendwann sagen sie, naja, ganz top ist er nicht, das wird vielleicht nichts werden, der sollte was anderes tun. Und die hören verdammt früh auf. Mhm. Es hat bei uns Leute gegeben, die haben sich länger gehalten, im Landeskader zum Beispiel, und plötzlich mit 20 hat der angefangen, das Abfahrt fahren, aber richtig gut, und ist Weltspitze geworden. Die gibt es heute nicht mehr. Das kannst du nicht mehr finanzieren. Mhm.
Das heißt, während so einzelne Talente wie, ich glaube, Alex Vinazza ist zum Beispiel jetzt von Red Bull unter Vertrag genommen worden, die Kirschen werden rausgepickt und hinten nach fehlt, weil solche Ausrüsterverträge wie früher es nicht mehr gibt heute.
Nein, nicht für die breite Masse. Mhm. Ich war noch einer, ich war in drei Disziplinen ab und zu eine erste Gruppe und habe ganz gut Geld verdient. Wenn du jetzt nicht Top 3 bist, ein Hirscher hat super Geld verdient, das steht ihm zu, da sind noch ein paar andere und dann ist es zusammengerammt, wie man so schön sagt. Und das ist das Problem, dass hinten noch der Sport sehr intensiv geworden ist, was die Kosten betrifft. Und leider jetzt glauben viele, ich kann nur noch als Ein-Mann-Team mit 5 Betreuer irgendwie da oben stark sein, das ist ein völliger Blödsinn, ist meiner Meinung nach. Aber der ÖSV muss auch erkennen, dass hinten noch die Landesverbände, die bluten aus, da ist kein Geld mehr da. Zahlen dann das die Eltern. Mhm. Und das ist schon ein Problem.
Mhm, ja. Vielleicht wieder zurück zu deiner aktiven Karriere. Da gibt es natürlich den ein bisschen unschönen Spitznamen Hundertstel Hans, weil es in großen Rennen oft knapp nicht gereicht hat bei dir. Ja. Da war, ich kann mich genau erinnern, die WM in Wales habe ich damals vor dem Fernseher mitverfolgt. Wie hast du dich da wieder motivieren können danach für die kommenden Saisons nach solchen Rückschlägen, wo eben so knapp, so wenig nur gefehlt hat?
Das war eigentlich, ich muss sagen, 1999 zum Beispiel, Lasse Tschüss und Hermann Mayer haben die Goldmedaille gewonnen, die ohnehin schon den Kasten voll haben mit Goldmedaillen daheim, und ich bin damals Dritter gewesen mit einer Hundertstelsekunde Rückstand. Das hat geschmerzt und das gibt mir heute noch oft einmal zu denken, dass ich mir vorwerfe und sage, warum habe ich die nicht ein, zwei Hundertstel irgendwo holen können. Weil da hat alles gestimmt. Die Form hat gestimmt, die Technik, das Material, alles war bestens. Mhm. Aber es hat nicht sein wollen. Ich glaube, ich sehe das eher so, dass das eine gewisse Prüfung für mein Leben war oder ist. Und von dem her muss ich auch sagen, dass ich glaube, ich schon mit beiden Beinen im Leben stehe, dass mich das nicht umgeworfen hat. Das ist ja nicht nur einmal gewesen. Wir haben ja dann der Bodi Miller gewonnen. Ich war 300stel dahinter bei der Weltmeisterschaft in St. Moritz. Und das sind schon Erlebnisse, die musst du erst einmal verdauen. Andersrum habe ich immer unfassbares Glück gehabt, in der Weltspitze ganz vorne mitzufahren, mitzukämpfen und vor allem gesund aus dieser ganzen Nummer auszusteigen.
Mhm. Du hast in deiner Karriere 7 Weltcup-Siege gefeiert,
ja.
Einer in der Abfahrt.
Ja, genau.
Und dafür hast du dir einen ganz guten Platz ausgesucht für, aus österreichischer ja, Sicht. Genau. Das war in Kitzbühel. Kannst du dich noch an die Fahrt erinnern? Was hast du da anders gemacht oder was hat da so gepasst an dem Tag?
Erstens will ich sagen, es gehören viel mehr solche schwierigen Abfahrten her wie eben Kitzbühel. Hätte es mehr solche schwierige Abfahrten gegeben, hätte ich mehr Abfahrten gewonnen. Ganz einfach, weil ich technisch einfach gut war. Und ich habe mir was getraut. Damals diese Fahrt, ich habe gewusst, ich bin am Start gestanden. Franz Werner ist eine Bestzeit gefahren, die war 3 Sekunden schneller wie bei einem Abschlusstraining. Es ist ein Raunen durch das Startgelände gegangen, wirklich. Keiner hat gewusst, wie er da schneller fahren kann wie beim Abschlusstraining. So viel schneller. Und ich habe irgendwann drüber nachgedacht und habe gemerkt, halt, diesen Gedanken muss ich jetzt rausstreichen, ich probiere jetzt alles so brutal eng darunter und einfach, ich werde jetzt alles rausholen. Und genau das habe ich gemacht. Und ich kann mich noch erinnern, in der U-Turn, in der vierten oder dritten Richtungswechsel, ist es richtig knapp geworden. Und ich habe mir gedacht, scheiße, verdammte, das ist jetzt völlig daneben gegangen. Und von dort weg bin ich völlig verrückt den Steilhang Ausfahrt gefahren. Und das ist aufgegangen. Ich habe mir damals echt gedacht, wie wir und Skifahrern oft gesagt haben, Sieg oder Akia. Völlig irre.
Total.
Ich habe ihn da runterlassen und so viel Tempo aufgebaut und das mitgenommen Richtung Seidelalm raus und das ist da halt hingegangen. Und ich habe dann eine super kompakte Haltung gefunden über den Hausberg runter. Und so war es dann. Aber ich habe überhaupt nicht gerechnet damit, dass ich abschwinge und der Einser aufleuchtet. Und bin den Herrgott heute noch dankbar, dass es genau dort war.
Mich würde interessieren, wärst du gern in einer anderen Zeit gefahren? Ich meine, du weißt ja, du hast das selber gesagt, teilweise mit Podiumsplatzierungen hat man sich nicht einmal für die WM qualifiziert.
Ja.
Das hat ja dann gegipfelt eigentlich in diesem 9-fach Sieg vom ÖSV am Patscher Kofel. Wärst du gern in einer anderen Zeit gefahren?
Nein, überhaupt nicht. Nein. Es gibt so viele Olympiasieger, Weltmeister, die kennt heute kein Mensch mehr. Die sind irgendwo Olympiasieger geworden, haben eine tolle Leistung gebracht. Ich glaube, dass die Leute das heute noch brutal schätzen. Ich habe das heute erst mitgekriegt, da in Wien Leute angesprochen und gesagt, boah, ihr wart ein Truppen. Naja, nicht umsonst. Wir haben wirklich einmal so fast ein Jahrzehnt die Weltcup-Landschaft geprägt mit diesem 9-fach Triumph. Und Teil so eines starken Teams zu sein, ist einfach, du fühlst dich schon gut dabei, muss ich echt sagen. Obwohl... Die Lorbeeren haben andere abgeholt, ein Hermann Mayer, ein Eberharter, die waren einfach viel erfolgreicher. Und trotzdem muss ich sagen, wenn ich mir es aussuchen kann, ich würde wieder gerne gegen Domba und alles diese wahnsinnigen kämpfen. Und ab und zu hat man es besiegen dürfen. Mein erster Weltcupsieg war wahrscheinlich einer der grandiosesten gegen Alberto Domba und Van Grünigen in alter Partie. Das sind Emotionen, die vergisst du nicht. Und von dem her, geile Zeit.
Damals warst du ja auch extrem beliebt bei den Fans, muss man sagen.
Ja, danke.
Aber es hat sich das Blatt sehr schnell gewendet. Im Herbst 2004 gab es einen positiven Dopingtest, der dann letztlich sogar zum Karriereende geführt hat.
Genau.
Was ist da damals passiert und was hat zu diesem positiven Test geführt?
Ich habe damals ein verunreinigtes Ergänzungsnahrungsmittel genommen, genauer gesagt ein Vitaminpräparat. Das war ja das Komische, dass von dieser Firma Ultimate Nutrition in Amerika waren alle leistungssteigernden Mittel, was man nehmen darf, waren nicht verunreinigt, aber das Vitaminpräparat. Das ist eigentlich verrückt, aber das ist zugekauft worden und hat sich dann herausgestellt, dass das schuld war an meinem Dopingskandal damals. Ich bin freigesprochen worden der Vorsätzlichkeit von der FIS, vom CAS in Lausanne. Trotzdem habe ich 18 Monate Sperre gehabt. Da habe ich doch gespürt, dass sie den Österreichern irgendwo da mal was auswischen wollten, habe ich das Gefühl gehabt, auch heute noch. Habe diese Firma in Amerika nach meinem Karriereende geklagt. 3,5 Jahre bin ich einige Male hin und her geflogen, Anwälten in Amerika und habe es geschafft, in einem außergerichtlichen Vergleich mehr oder weniger die Leute da drüben in die Knie zu zwingen. War eigentlich einer meiner schönsten und emotionalsten Tage, wie ich das geschafft habe. Und muss sagen, das war wahrscheinlich so für mich als Mensch eine sehr prägende Zeit, die im Nachhinein, das klingt jetzt völlig verrückt, nicht missen will. Ich meine, diesen Tag mit Doping und hin und her, das kannst du streichen, kein Thema. Aber menschlich habe ich aus dieser Zeit wahnsinnig viel gelernt.
Mhm. Bereust du irgendwas, was in dieser Zeit vorgefallen ist? Hättest du im Nachhinein irgendwas anders gemacht? Oder,
Nein, ich bereue eigentlich gar nichts. Es war eins wichtig. Und das ist mir heute wichtig, so wie wir da sitzen. Ich war ehrlich, von der ersten Sekunde weg. Mir hat es die Tränen damals ausgedrückt, ich habe nicht gewusst, was ich sagen sollte. Aber ich bin dort gesessen vor hunderten Journalisten und habe denen predigen müssen, was passiert ist, dass ich einen positiven Test habe, dass ich alles dazu geben wird, dass ich das auflöse. Und da war ich wirklich vor die Socken und habe das geschafft. Und nein, es gibt nichts. Es ist einfach, Ehrlichkeit ist extrem wichtig im Leben und dort habe ich es so richtig gespürt. Und ich möchte da jetzt eins dazu sagen. Du hast vorher gerade angesprochen, ich war so quasi der Fanliebling und so. Und dort, nach diesem einen Winter, wo ich nicht im Weltcup war, und dann als Co-Kommentator zurückkommen in den Weltcup, habe ich das erste Mal gespürt in meinem Leben, wie wichtig das war, vorher eine gewisse Freundlichkeit an den Tag zu legen. Und wenn es irgendein ein Trainer vom französischen Team ist, du rutscht vorbei in der Früh bei der Besichtigung und ich habe einfach einen Schmäh drauf gehabt und gesagt, Servus, wie geht's, oder guten Morgen und hin und her. Ich habe alles auf Anschlag zurückgekriegt. Ich bin da aufgetaucht in den Weltcup-Zirkus als Co-Kommentator. Ich habe wirklich nicht gewusst, wie mich die empfangen. Ich habe Angst gehabt davor. Ja. Ich bin so dermaßen herzlich aufgenommen worden. Das war mindestens dieser Moment, diese Tage waren mindestens so schön wie der erste Weltcup-Sieg in Alta Badia oder Kitzbühel-Sieg. Weil dort habe ich gemerkt, in der harten Sportwelt, Menschlichkeit zählt was. Ja. Und das war für mich Wahnsinn.
Super, ja. Du hast schon, natürlich bist du jetzt als Kommentator tätig, du hast aber nach deiner Skikarriere ein bisschen in den Motorsport hineingeschnuppert. Ja. Das machen ja gern die Skifahrer anscheinend. Ja, stimmt, Luc Alphand hat die Dakar-Rallye gewonnen.
Wahnsinn, der war der Beste von uns.
Ja. Franz Klammer, früher vergisst man auch, genau, der ist auch gefahren, genau, DTM gefahren. Wo war das Risiko größer, im Skiweltcup oder im Autocockpit?
Im Nachhinein gesehen im Autocockpit. Ich habe mich dort wahnsinnig schnell wohlgefühlt, bin mit 280 Sachen die Stadt Zielgerade runtergefahren und für mich war das völlig normal. Hab mir gedacht, naja, habe ich einen Überholkäfig. Bis es dann einmal richtig knallt hat, in Silverstone hat es mich einmal richtig zerlegt und dann eben einmal bei einem Test und vor allem mit 260 km/h eingeschlagen und dort habe ich dann gemerkt, dass ich eigentlich Schuster bleib bei deinen Leisten, eher im Skisport tätig sein soll wie dort, weil ich habe einfach gemerkt, ich habe so viel Glück gehabt damals bei diesem Unfall, das weiß fast niemand, aber da habe ich diesen Renn-Lamborghini damals in Kleinholz geschlagen und es war einfach, da habe ich nach drei Saisonen gemerkt, das Budget wird gar, das Auto ist kaputt, das ist gescheiter, ich mache was anderes.
Aber dir selber ist nichts passiert dabei?
Nein, das war ein unfassbares Glück und von dem her muss ich sagen, irgendwo, das war fast ein bisschen ein Wink von oben runter, wie gesagt, Ausschluss fertig, war ein unfassbar schönes Erlebnis, weil es von außen schaut der Motorsport leicht aus, ist irrsinnig schwierig, weil, wenn ich halt Läufer bin, dann gehe ich halt laufen zum Training. Dort kostet jeder Kilometer wahnsinnig viel Geld und das ganze Budget aufstellen, das ist mir dann zu viel geworden.
Pass auf, Hans, ich habe jetzt Folgendes vor mit dir. Wir spielen jetzt in einer Rubrik, die wir haben, die Kombi-Abfahrt. Ja. Es geht darum, dass man eine Kombination an zwei Wörtern nebeneinander gestellt werden. Und du, insgesamt gibt es 15 solche Wortpaare, insgesamt also 30, so wie im Weltcup, für die ersten 30 gibt es Punkte, deswegen gibt es 30 Begriffe. Ja, und du musst dich jeweils entscheiden für einen von diesen zwei Begriffen. Alles klar?
Okay.
Beginnen wir mit dem ersten Paar. Sommer oder Winter?
Nach wie vor Winter.
Winter, ja, das habe ich mir gedacht. Wahrscheinlich jetzt auch relativ klar die Antwort. Sandstrand oder Bergpanorama?
Ja, definitiv Bergpanorama. Bergpanorama. Je älter ich wäre, umso mehr weiß ich, dass ich dort hinkriege. Es ist so.
Luxusurlaub im Ferienresort oder lieber ein Roadtrip im Campervan?
Den Roadtrip haben wir hinter uns, ganze Familie.
Ja,
mit dem Camper. Einmal in Kanada, einmal in Amerika und es war grandios.
Okay. Zug oder Auto?
Auto.
Ja. Frühaufsteher oder Langschläfer?
Eher mittlerweile Frühaufsteher.
Mhm. Aber als Aktiver muss man auch relativ früh raus.
Eben. Und das Problem, wenn ich jetzt lange schlafen könnte, ich kann es nicht mehr. Ja. Geht nicht mehr. Okay. Fertig.
Ja. Skifahren oder Motorsport?
Skifahren.
Mhm. Le Mans oder Nordschleife?
Le Mans.
Okay, selber schon gefahren dort?
Leider nein.
Aber auf der Nordschleife?
Nur im Grand Prix-Kurs, aber okay. Der ist genial. Mhm.
Ja. Zeitungsabo oder Nachrichten auf Social Media lesen?
Zeitungsabo.
Okay. Kommen wir zum Skifahren. Hirscher oder Stenmark?
Ihr seid so gemein. Ja, Stenmark hat mich zum Skirennsport gebracht.
Mhm.
Und Hirscher war so perfekt. 50-50.
Okay, ja.
Lass mal eine offen. Die sind beide so
perfekt,
ganz genial.
Lass mal auch durchgehen.
Danke.
Lindsay Vonn oder Michaela Schifrin?
Lindsay Vonn.
Mhm. Weil es die Speedfahrerin ist?
Ja, weil ich es von früher kenne ein bisschen. Mhm. Und ja, sie hat wahnsinnig viel für den Skisport getan. Man mag jetzt halten für ihr, was man will mit ihrer ganzen Hollywood-Glitzerwelt rundherum. Die war goldeswert für den Sport.
Mhm. Ja. City-Events oder Slalom-Klassiker?
Slalom-Klassiker.
Mhm. Klassische Kombination oder die Alpine?
Keine.
Keine Kombination? Warum?
Interessiert mich nicht. Völlig veralterter Bewerb.
Okay.
Völlig uninteressant.
Airbag oder kein Airbag?
Airbag.
Airbag. Bezogen auf die Technikrennen, lieber ein Rennen am Wochenende oder mehr Night Races unter der Woche?
Night Races unter der Woche. Mhm. Finde ich gut.
Und die letzte Frage, Kitzbühel oder Schladming?
Muss ich leider Kitzbühel sagen aus Schladminger. Für mich, ja. Es ist aus Läufersicht.
Mhm.
Vom Event her, von der Stimmung, Schladming.
Okay, also du hast den Kurs bewältigt, bravourös natürlich.
Ja.
Was mich jetzt noch interessieren wird, natürlich deine Tätigkeit beim ORF als Co-Kommentator, als Experte dort. Wird das überhaupt angefangen? Wie bist du vom ORF kontaktiert worden sozusagen?
Ich bin in Schladming über den Hauptplatz spaziert, 2 Monate nach meinem Karriereende. Das war im Juli 2005, wo es dann definitiv gar war. Bis dort habe ich noch weiter trainiert. 2 Monate später ungefähr war es, einen Anruf bekommen, schlecht verstanden, schlechte Leitung irgendwie. Ich sage, wer spricht? Aha. Und so, ja, vom ORF, der und der. Und ja. Armin Assinger durch die Millionen schaut immer weniger Zeit, ob ich mir vorstellen kann, Kamera fahren und das eine oder andere Rennen zu kommentieren. Und dann habe ich gesagt, ja, reden wir mal drüber, kann ich mir schon vorstellen.
Ja,
passt, das war's.
Und dann, seit 2005 also bist du da dabei, auch schon eine stolze Zeit.
Ohne Ausbildung, Sprung ins kalte Wasser, wenn ich mir das heute anschaue. Ja. Natürlich war wahrscheinlich oft viel Blödsinn auch dabei von mir, aber ich hoffe, dass es mittlerweile passt.
Auf jeden Fall. Wie schaut jetzt so ein Wochenende vor Ort aus? Reist ihr da zusammen mit dem ÖSV-Team an?
Nein, wir schauen eigentlich eher, dass wir so ein bisschen Distanz halten zu den Teams selber. Natürlich oft einmal... Ich mag nicht aus. Bei mir ist es so, bei mir beginnt der Arbeitstag verdammt früh. Ich bin meistens der Erste auf der Piste am Rennkurs, weil ich die Läufer, die Athleten nicht stören will bei der Besichtigung, aber oft geht es gar nicht anders. Und wir treffen uns bei der Besichtigung, beim Aufwärmen, beim Sessellift fahren. Da wird oft gespottet, ja, wie oft fährt der genau so Sessellift mit dem. Aber es ist so. Mhm. Ich muss definitiv den gleichen Ablauf haben wie die Läufer. Ich fahre mit der Kamera runter, muss besichtigen, ich muss mich warm fahren, ich muss das alles machen. Mhm. Und das ist aber wieder das Schöne, das hält mich so richtig nah am Geschehen.
Mhm.
Und die Athleten, die wissen genau, was sie mir erzählen können, was nicht. Und ich weiß genau, was ich weiter erzählen kann und was nicht. Und die haben wirklich Vertrauen in mir und es funktioniert seit Jahren super und ich genieße das Leben und ich glaube, die wissen gar nicht, die Athleten, wie wir die jung halten.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie schaut jetzt deine Vorbereitung auf so ein Wochenende aus? Ich meine, fachlich musst du dich ja nicht großartig vorbereiten, aber auch von der sportlichen Komponente her, wie schaut das aus?
Von der sportlichen Komponente ist es so, dass ich so im Sommer wahnsinnig viel trainiere. Das muss ich wirklich zugeben. Ich trainiere fast das ganze Jahr über. Im Winter bin ich natürlich wahnsinnig viel auf Ski, da habe ich zum körperlichen Training weniger Zeit, da muss ich umsetzen. Bin eben, schaue, dass ich fit bleibe. Was das andere betrifft, ist die Vorbereitung definitiv für meine Kollegen Bolzer König. Mhm. Und da habe ich zwei Weltklasse-Typen. Mhm. Wo ich wirklich nach einem Kamerafahrt unten in die Kabine reingehe und das sitzt. Mhm. Und das ist das Schöne, ich bin ja kein großer Typ, der sich irgendwie auf was vorbereitet. Dann muss das immer so ausgeschossen sein. Nur dann ist es richtig gut, kommt mir vor. Und genau so mache ich es. Ja. Ich bereite mich nicht vor. Ich kommentiere das Bild, was ich sehe. Und glaube, das ist wichtig.
Gut, und deine Kollegen machen dann diese fachliche Vorbereitung, richtig, haben die Statistiken bei,
genau,
bei der
Hand. Genau, das ist das Schöne. Also, ja. Da bin ich ja gemein und frage auf Sendung auf den Oliver, du, wie viel da war denn der letzte Woche? Und da merke ich schon, wie der plattelt.
Kommt den Schwitzen ein bisschen. Ja.
Eine gute Kombination, ja, oft, ja.
Du hast es schon angesprochen, du erzählst viele Anekdoten aus dem Aufzug, vom Frühstück, ja, zu den Athleten beim Liftfahren. Genau. Wer ist denn so der Gesprächigste und wer will wirklich eher für sich sein?
Unsere Südtiroler Kollegen, die sind schon oft einmal sehr gesprächig, muss ich sagen, vor einem Rennen. Es ist, wenn ein Dominik Paris gut in Form ist, dann rutscht der in Kitzbühel an dir vorbei, du traust dir fast nichts sagen oder sagst nichts zu ihm, weil du denkst, ja, heute Streif, Besichtigung, lass ihn in Ruhe. Mhm. Dann rutscht der vorbei und sagt, hey, Knaus, können wir nicht mehr grüßen. So ist der Typ also, zum Beispiel. Der ist wirklich ein gestandener Abfahrer. Und es ist so unterschiedlich. Ein Meier Mottl zum Beispiel. Olympische Spiele drüben in Südkorea, der besichtigt ihn da früher, ich rutsche an ihm vorbei und sage, servus Mottl. Und er grinst mich so an, so den typischen Meiergrinser. Mhm. Der hat nichts gesagt und ich habe gewusst, der ist brandgefährlich heute. Aha. Geh unten in die Kabine rein und sag zum Oliver, zum Bolzer, der Mottl hat wieder mal grinst heute, ich glaube, der ist gefährlich. Das war wirklich nur so nebenbei gesagt, tschack, gewinnt der Olympiagold. Ja. Und so unterschiedlich sind die Typen, aber das ist gerade herrlich.
Mhm. Du fährst mittlerweile mit einer Helmkamera. Ich glaube, das macht es dir um einiges leichter.
Ja.
Wenn man bedenkt, dass du in Kitzbühel ja auch eigentlich mittlerweile überträgt der ORF ja eigentlich die ganze Woche. Da bist du ja auch die ganze Woche im Einsatz.
Im Einsatz, genau.
Also das Bügeleisen, wie du es gesagt hast, ist jetzt weg.
Ja, danke. Ja, genau. Du hast gut recherchiert.
Ja, also ja.
2018 bin ich das letzte Mal mit dem Bügeleisen eben die Streif gefahren, mit dieser schweren Handkamera. Und bin echt froh, dass die weg ist. Jetzt kann ich mich mit Skistecken da runterwerfen über die Mausefalle und das ist von der Balance her und alles zusammen viel, viel einfacher geworden. Und ja, momentan habe ich es gespürt, das geht noch nach wie vor, weil jetzt wird natürlich in meinem fortgeschrittenen Skifahreralter von 48 Jahren oft einmal gefragt, wie lange tust du das noch an? Mittlerweile muss ich sagen, dass ich so fanatisch bin, dass man fast Daumen anfängt. Also ich hoffe schon, dass noch einige Jährchen geht. Also das Ziel wäre schon mindestens 2 Jahre noch.
Also es macht das auf jeden Fall viel sicherer für dich, die ganzen Kamerafahrten.
Genau.
Wie groß ist denn so ein Team vom ORF, wenn ihr zum Beispiel Übersee Lake Louise Beaver Creek reist? Wie viele Leute sind da dabei?
Ja, dort ist es überraschend klein eigentlich bei den Überseerennen. Da macht die Produktion ja wer anderer für uns, die Infant. Und dort ist es so, dass wir mit so 6-7 Leuten unterwegs sind. Das ist wirklich der harte Kern, der dort ankommt. Entschuldige, und dann ist natürlich ein Riesensprung zu einem Österreich-Rennen, das der ORF produziert. Mhm. Da sind wahnsinnig viele Leute vor Ort, da sind es über 200 Leute, die Produktion allein da in Kitzbühel zum Beispiel. Aber nicht vergessen, das wird in die ganze Welt versandt und ORF produziert. Also da können wir wirklich stolz sein, unser Land, auf das ganze Programm. Und so muss ich ganz ehrlich zugeben, es ist oft total lässig, im kleinen Kreise da unterwegs zu sein. Obwohl es oft stressig ist, wenn irgendwas von der Technik nicht funktioniert. Aber wir haben da wirklich die besten Leute mit und da ist es einfach lässig, in diesem Team mitzuarbeiten.
Wie funktioniert das von der Einteilung her? Ab wann weißt du, du wirst auf jeden Fall in Kitzbühel, in Gröden fahren?
Ja, das weiß ich seit, so das ist meistens Ende September, wo ich die Einteilung genau kriege.
Für die ganze Saison?
Für die ganze Saison, bestimmt. Ja. Und das ist für mich auch gut, dass ich ein bisschen wenigstens planen kann.
Mhm. Ja. Kommen wir nochmal kurz zum Sportlichen, zum Abschluss. Jetzt sind mit Swindal, Neureuther, Hirscher natürlich bei den Herren. Bei den Damen ist es eine Hansdotter, die abgetreten ist. Die Linse Won ist weg. Wird das ein Problem, weil da eigentlich auch Marken verloren gehen mit diesen Sportlern?
ich sehe es nicht wirklich so. Es sind gute Typen, was da nachdrücken. Absolut gute Typen. Wo man vorkommt, die stehen wirklich mit zwei Füßen in jungen Jahren schon im Schnee. Mhm. Da ist ein Odermatt zum Beispiel für die Schweizer, der kommt, der ist rotzfrech unterwegs, der Bursche. Auch so ein guter Typ. Da ist ein Pentero, der mittlerweile ein Routinier ist. Da sind echt super Typen und auch für die Österreicher haben wir da ein Paket hinten noch. Die musst du nur aufleben lassen und dann zeigen sie, das wahre ich. Und die haben bis jetzt noch nicht die Chancen gehabt, weil, darf man nicht vergessen, ein Neureuther, ein Zwindal, ein Hirscher, wie du gerade alle angesprochen hast, die saugen schon eine ziemliche Aufmerksamkeit weg von den Ganzen. Und erst wenn die anderen dann ins Rampenlicht gestellt werden, dann kann man sagen, was sind das für eine Typen? Mhm. Da tun es mir oft sogar ein bisschen leid, wenn man es abstempelt und sagt, das sind alles so Stereotypen und keiner traut sich mehr was sagen. Ich glaube, da sind definitiv Persönlichkeiten dabei.
Das heißt, die werden vielleicht auch jetzt erst zum Vorschein
kommen. Die werden munter werden. Ja, genau. Die werden munter werden und hoffentlich richtig frech an die Sache rangehen.
Ja. Jetzt gibt es viele, die sagen, im ÖSV klafft ein bisschen eine Lücke in den technischen Bewerben, weiß nicht, beim Riesenslalom vor allem. Wer könnte denn bei den Herren ich will nicht sagen, einem Hirscher nachfolgen, das wäre vermessen zu sagen.
Ja, du sagst
aber wer ist denn so der Stärkste im ÖSV-Team?
Ich denke nicht, dass da jetzt einer kommen wird, der wieder komplett der Überflieger wird wie ein Hirscher, aber wir werden, glaube ich, schon als Team stark werden. Es kommen zwei Verletzte im Riesentorlauf, das ist das Problemkind, ist bei den Herren zum Beispiel, ein Leitinger kommt zurück, da kommt der Brennsteiner zurück, der hätte bei den Olympischen Spielen, wenn ihm da das Kreuzband nicht reißt, ganz normal eine Medaille gemacht. Der kommt zurück. Da sind ein paar gute Leute, die haben da fortgeschrittenes Alter mittlerweile, die sind so 6, 27 Jahre alt. Die müssten eigentlich jetzt absolut das Zepter übernehmen. Und denen traue ich zu, dass wieder dann schaffen, ein Fehler, ein Schwarz, dass die auch im Riesentorlauf irgendwo die Lücke schließen. Muss ich immer aufpassen, dass ich niemand vergisst, so schnell fallen sie mir dann auch nicht ein. Aber ich sehe es schon eher positiv. Ich glaube, dass wir eher als Team wieder auffällig werden. Und diesen Überflieger Hirscher, den werden wir nicht einfach wieder herzaubern können. Also der passiert da irgendwann. Da kann der ÖSV ja gar nicht so viel dafür für den. Der hat mit seinem Vater gearbeitet, sensationell, hat 10 Jahre alles niedergerissen und jetzt ist eine andere Zeit da. Und ich denke, vor allem das Speed-Team, das schaut mich sehr gut an. Wir werden Erfolge feiern.
Du hast ihn schon erwähnt, Marco Odermatt. Glaubst du, dass er sogar wirklich ein bisschen im Rennen um den Gesamtweltcup mitspielen kann?
Ja, ich denke schon. Der wird richtig frech werden mit den nächsten Jahren. Dann ist ein der junge Braten aus Norwegen. Da kommen schon dort und da ein paar Typen daher, wo ich sage, die sind schon ganz gut aufgetaucht. Und ja, jetzt fällt mir den Namen oft nicht ein. Der Belgier, der da für... Maas heißt er eigentlich, sagt er selber, der in Zell am See lebt, belgische Mutter hat und so, die fahren gute Schwingen und das wird von dem her internationales Publikum geben da und das ist ja schön für den Sport.
Absolut, bevor ich dich frage nach deinen Tipps, würde mich noch interessieren, hat es dich nie interessiert, für den ÖSV auch als Trainer zu arbeiten oder für einen anderen Verband als Trainer im Skiweltcup zu arbeiten?
Noch nicht. Ich habe die Trainerausbildung im Laufe meiner Karriere gemacht, eben als Skirennfahrer nebenbei. War für mich höchst interessant. Nur, ich weiß es nicht, meine Tochter steht ein bisschen in den Startlöchern und ich habe durch meinen Job im Winter relativ wenig Zeit für sie. Kann sie beratend mehr oder weniger ein bisschen begleiten. Macht mir wesentlich Spaß, dass sie das will. Aber eigentlich entscheidet ihr Wille, ob sie gut wird oder nicht. Das ist einmal Nummer eins für mich. Ich kann ihr schon helfen. Es wäre ab und zu schon ein Reiz, Trainer zu sein, aber es ist überhaupt nicht gesagt, dass ein guter Weltcupläufer, der Rennen gewonnen hat, auch ein guter Trainer ist. Ich weiß es nicht. Ich denke schon, was ich merke, ich kann ganz gut Gefühle auf der Piste, wie sich das anfühlt, weitervermitteln. Das glaube ich, kann ich mittlerweile. Aber es gehört, um ÖSV-Trainer zu sein für eine Gruppe, viel mehr dazu. Das ist die Organisation, das ist eben verschiedenste Typen dort unter einen Hut zu bringen. Und ja, das ist eine riesen Herausforderung und da weiß ich nicht, ob ich das kann oder nicht. Man müsste es mal probieren.
Also wirklich Trainingspläne zu erstellen?
Nein, das bin ich nicht. Also ich Konditionstrainer oder so, da Pläne zu erstellen, da gibt es definitiv bessere wie mich. Nur ich weiß doch aus Erfahrung, wo geht es gut zum Trainieren, wo hat man immer die besten Bedingungen vorgefunden, wer setzt sich ein für dich, was brauche ich in der Vorbereitung für ein Weltcuprennen. Und grundsätzlich hätte ich schon das Wissen, aber ich glaube, ich hätte nicht mehr die Energie, eine ganze Saison mit einem ganzen Haufen vom ÖSV irgendwo durch die Welt zu dingeln. Mhm. Ich ziehe den Hut vor jedem Trainer, der das wirklich sein Leben lang macht, auf höchstem Niveau. Das ist unfassbar anstrengend.
Mhm. Ja. Hans, vielen Dank für deine Zeit. Die Rauswerferfrage sozusagen jetzt.
Ah, ja.
Jetzt muss ich dich noch um deine Tipps fragen.
Genau das mag ich gar nicht.
Beginnen wir mit den Damen. Was glaubst du, wer gewinnt bei den Damen den Gesamtweltcup?
Ja, an einer Schiffrin werden sie nicht vorbeikommen.
Ja.
Die ist einfach unfassbar. Also die skitechnisch zeigt es, mental und alles, ja. Sie werden nicht drum herum kommen.
Eine klare Favoritin, wie schaut es bei den Herren aus? Gibt es dort auch einen Favoriten für dich?
Da tue ich mir schon ein bisschen schwerer. Die logische Folgerung wäre Pentiro. Wenn er es schafft, in einer Disziplin wirklich zum Seriensieger zu werden, dann ist es ein Pentiro. Ich habe gehört, der ist körperlich unfassbar gut beieinander. Und wie gesagt, ein Odermatt, dann darf man die Norweger auch ist das Zeit. Ja. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt muss ich über die Nationen denken. Wir haben natürlich in Österreich schon ein paar Typen, die es, wenn der Knopf aufgeht, haben die Möglichkeit. Mhm. Aber da müsst ihr jetzt die Startlisten anschauen. Ja. Da bin ich ganz schlecht, ich habe die auch nicht einfach nur alle im Kopf.
Klar, ja. Okay, Hans, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Einblicke in die aktive Zeit, in die jetzt ja passive Zeit, die gar nicht so passiv ist. Vielen Dank für deine Geschichten und ich freue mich als Österreicher besonders schon auf deine Expertisen in der kommenden Saison wieder.
Ja, danke Lukas, vor allem für die wirklich kompetenten Fragen, die du mich gestellt hast. Das war sehr angenehm, das Gespräch, und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Danke, gell?
Vielen Dank.
Ciao, für dich.
Ja, liebe Hörer, das war also Hans Knaus im ausführlichen Interview mit Lukas. Ich fand es total spannend und habe da wirklich ganz tolle Eindrücke gewonnen. Jetzt musst du aber erzählen, Lukas, weil du der Einzige natürlich bist, der da mit dabei war, neben Hans Knaus natürlich auch noch. Wie war es mit Hans Knaus? Haben sich deine Erwartungen, du hattest ja gesagt, du wolltest unbedingt mit ihm mal sprechen, ihn mal kennenlernen. Haben sich die Erwartungen erfüllt? Wie war es, ihn zu treffen, mit ihm zu sprechen? Welchen Eindruck hat er auf dich gemacht? Nimm uns mal damit.
Ja, ich muss schon zugeben, ich war ein bisschen nervös, bevor ich ihn getroffen habe, denn er war wirklich sowas, ja, in meiner Kindheit habe ich die Rennen von Hans Knaus vor dem Fernseher verfolgt und es war schon, ich war also durchaus ein Hans Knaus-Fan in seiner aktiven Zeit und es ist relativ schnell klar gewesen, dass Hans Knaus wirklich ein sehr sympathischer Mensch ist, das muss man sagen. Seine Frau Barbara war auch dabei beim Interview, man hört sie nicht, aber sie ist dann ja zum großen Teil auch dabei gesessen, auch eine sehr, sehr liebe Frau, muss ich sagen. Also sehr sympathisch und was es für mich als Journalisten sehr leicht gemacht hat, muss ich sagen, ist, dass er ein absoluter Medienprofi ist. Man merkt, dass Hans Knaus regelmäßig in der Kommentatorenkabine sitzt und dadurch war es eigentlich ja, fast der Selbstläufer für mich. Also er wusste, wie man Sachen richtig pointiert. Das war wirklich ein Traum für jeden Journalisten und ich habe da eigentlich dann gar nicht mehr so viel machen müssen, muss ich ehrlich sagen. So fühle ich mich nach diesem Interview. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und er hat sich dann auch gefreut, dass wir mal ein bisschen über ein paar andere Themen als wirklich nur übers Skifahren plaudern können. Haben dann auch nach dem Interview noch einmal ja, fast eine halbe Stunde, glaube ich, geplaudert über alles Mögliche, über die Skiwelt, über seine Karriere und so weiter. Also das war wirklich ein sehr angenehmes Treffen, muss ich sagen. Wenn wir kurz an die Themen denken, die da angesprochen worden sind, ist dir irgendwas aufgefallen, was dich beeindruckt hat oder irgendwelche Aussagen von Hans Knaus, die dir hängen geblieben sind, hat dich irgendwas überrascht?
Ich fand es sehr beeindruckend und bemerkenswert, wie detailliert er sich da noch an einzelne Rennen erinnern kann. Die Eindrücke, die er von der Streif schildert, wie er da in Kitzbühel gewinnt, wie genau das noch im Kopf da ist. Der ist ja so viele Rennen gefahren in seinem Leben und von Trainingsläufen und alles, was alles, was dazugehört, was so ein Skifahrer an Pistenkilometern ansammelt in seinem Leben, ist es wirklich beeindruckend, wie genau er sich da noch an einzelne Rennen erinnern kann. Auch diese Hundertstel-Geschichte, dass er sagt, Mensch, Ich denke da heute sogar noch manchmal dran und ärgere mich, wo habe ich die Hundertstel liegen lassen, wie konnte das passieren. Das fand ich schon wirklich krass, wie das auch so viele Jahre nach dem Karriereende, dass das noch so präsent ist. Karriereende ist auch ein gutes Stichwort. Dieser Satz, dass, oder die Aussage, dass er selbst diese Zeit, wo es dann die Gerichtsverhandlungen gab und wo diese Doping-Geschichte aufkommt, dass er sagt, dass er selbst diese Zeit nicht missen möchte, fand ich auch bemerkenswert, weil ich meine, das ist für einen Athleten mit das Schlimmste, was passieren kann. Und wenn deine Karriere dann so endet, ist es doch eher erstmal was, was ich negativ konnotieren würde. Aber wenn er sagt, er möchte die Zeit nicht missen, dann ja, finde ich das tatsächlich sehr bemerkenswert. Fand auch cool, welche Insights er uns gegeben hat mit seiner Arbeit im ORF, wie er da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, so mit Dominik Paris zum Beispiel auf der Besichtigung. Und ja, war insgesamt ein ganz tolles Gespräch. Man merkt, wie du sagst, er ist Medienprofi, aber nichtsdestotrotz hat er seine Authentizität nicht verloren. Also ich fand ihn wirklich gut, habe ihm sehr gern zugehört und ja, ich hätte ihm auch noch länger zuhören können. Aber das soll ein tolles Interview nicht schmälern. War wirklich schön, Lukas, habt ihr sehr gut gemacht. Ich fand es ein sehr tolles Gespräch. Gab es für dich denn irgendwelche Punkte, wo du sagst, Mensch, das hat mich überrascht. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet.
Ich fand es ganz angenehm, dass man mit ihm auch wirklich über die Klimakrise sprechen kann. Ich fand seine Idee interessant, dass vielleicht diese Wasserteiche, diese Wasserdepots, die ja für die Beschneiungsanlagen in jedem Skigebiet mittlerweile Standard sind, dass die vielleicht zu irgendeinem Zeitpunkt sogar der Umwelt helfen können, weil sie ein Frischwasserdepot sind in trockenen Zeiten. Ich hoffe, und das ist auch unser Anspruch ein bisschen für unseren Podcast, dass wir in Zukunft vielleicht auch öfter mal über die Klimakrise sprechen können, uns Experten einladen können, die auch irgendwie die Zukunft des Skisports im Allgemeinen irgendwie bewerten können. Das fand ich eigentlich ganz interessant und spannend. Und ja, wie gesagt, generell, also es war ein sehr angenehmes, sehr herzliches Gespräch und sehr sympathisch. Und man könnte sich, wie du sagst, eigentlich noch deutlich länger auch mit Hans Knaus unterhalten. Und ich freue mich einfach sehr, dass wir ja, Hans Knaus als ersten richtigen Interviewgast bei uns haben konnten im Podcast. Wir streben das natürlich auch an, dass wir das in Zukunft öfter mal machen. Auch Tobias hat schon Ideen für Interviewpartner. Vielleicht ist dann auch er beim nächsten Mal dabei, dass er ein Interview führt. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat. Wir würden uns freuen, wenn es euch gefallen hat, dass ihr uns weiterempfehlt, dass ihr sagt, es gibt einen alpinen Podcast, dass ihr skibegeisterten Menschen davon erzählt. Und vielleicht könnt ihr uns auch auf Social Media folgen. Wir sind auf Facebook, Instagram und Twitter unter Après-Ski-Podcast, klein und zusammengeschrieben, jeweils zu finden. Und schaut natürlich auch vorbei bei unserem Partner skionline.ch, was die für Geschichten rund um den alpinen Skiweltcup zu bieten haben. Und wie gesagt, ich hoffe schon, bald können wir uns dann mit dem nächsten Interviewgast bei euch melden.